Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung Ost-West-Radio. Heimat hier und anderswo im Bürgerfunk auf Antenne Münster.
Ein kurzer Augenblick, fast wie eine Ewigkeit. Wenn sich die Spannung löst, du weißt, jetzt ist es soweit. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Alle liegen sich im Arm und feiern heute die ganze Nacht. Steh auf, mach Lauf, mach richtig Lärm. Wir lieben das Leben und gerade deswegen wollen wir's laut, schön laut, schön laut. Ein Traum wird heute für uns wahr. Auf einmal ist so leicht, was vorher unerreichbar war. Wahnsinn, unglaublich, der Moment kommt nie mehr zurück. Alle liegen sich im Arm und feiern diesen Augenblick. Andere nur nicht allein. Das geht unter die Haut, einfach nur dabei zu sein. Steh auf, mach Lauf, mach richtig Lärm.
Heute können wir Ihnen von einem besonderen, bislang einmaligen Ereignis berichten. Wir wissen zwar von unseren russlanddeutschen Mitbürgern, genauer gesagt von den Deutschen aus Russland, deren Vorfahren vor rund 300 Jahren von der Zarin Katharina der Großen als Siedler nach Russland gerufen wurden und die aufgrund politischer und wirtschaftlicher Umstände in das Land ihrer Vorfahren, nämlich nach Deutschland, zurückkamen. Wir trafen Heinrich Zertig. Heinrich Zertig wurde 1957 als Sohn deutscher Eltern in Kastek, heute Provinz Almaty, in Kasachstan geboren. 1989 siedelte er wie die meisten Angehörigen der deutschen Minderheit mit seiner Familie nach Deutschland über. Zur Bundestagswahl 2013 kandidierte Heinrich Zertig zwar nicht als Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis Höxter Lippe II, der seinen Wohnort einschließt, konnte aber über die Landesliste in den 18. Deutschen Bundestag einziehen. Er ist der erste russlanddeutsche Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Hören wir ihn einmal selbst.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich. Ich freue mich nach dem Gespräch und vielen anderen Gesprächen, dass ich heute hier bin. Und ich freue mich auch, wie Herr Pavlis sagte, nach dem 22. September im Deutschen Bundestag zu sein, nach der Liste Nordrhein-Westfalen, aber trotzdem im Bundestag. Ich denke mal, das war auch schon die Zeit, dass jemand von einer großen Menge der Russlanddeutschen auch im Bundestag dabei sein sollte. Ja, wie Herr Pavlis sagte, ich bin geboren in Kasachstan. Danach sind wir auch mit meiner Familie gezogen nach oder zurückgekehrt, so nennen wir das, nach Deutschland. Meine Verwandte waren hier, mein Opa war hier nach dem Dienst bei der Bundeswehr Wehrmacht, hat er sich niedergelassen in Hamburg, danach Bremen und vor einigen Jahren ist er auch da gestorben. Und von ihm auch und viele andere Verwandte habe ich mitbekommen, damals in den 60er, 70er Jahren, wie sehr aktiv vor Ort die Landsmannschaften sind, gegründet von verschiedenen Vertriebenen, die jetzt nach dem Krieg 45 eben nach Westen gezogen sind. Auch die Landsmannschaft der Deutschen und Nordrussland. Und ich habe damals schon gekannt, der Name BDV wurde bei uns heimlich zwar gesprochen, ja, Bund der Vertriebenen, das sind diejenigen, die jetzt nach dem Krieg vertrieben wurden und sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam das Gesellschaftliche was beibringen und was tun und machen. Und das war auch nicht fremd bei der Einreise, wo ich als Enkel eines Vertriebens, oder meine Mutter war auch vertrieben, Sohn eines Vertriebens, hier in Deutschland gelandet bin. Gelandet in kleiner Stadt Lüchte, bei Bad Pyrmont an der Grenze mit Niedersachsen. Und was Politisches angeht, auch Gesellschaftliches, habe ich kennengelernt, jemanden, der aus Schlesien kommt. Wir haben uns sehr gut unterhalten und er sagte, kennst du das? Sag ich, ja, den Begriff kenne ich. Ich weiß auch, was getan wurde in den ganzen Jahren, Nachkriegszeit, seit Jahren aus meiner Verwandtschaft und meinem Opa. Aber ich möchte gerne auch dazu kommen. Und da habe ich mich angeschlossen an die kleine Gruppe vor Ort in Lüchte und haben wir auch einiges Gemeinsames getan, gemacht. Und was angeht, Vertriebene auch was vorwärts bewirkt, ich meine, in der Stadt Lüchte. Danach Umzug nach Schida, da gab es keinen Verband der Vertriebene. Aber trotzdem, was auch Herr Pavlis sagte, das Schicksal viele Deutsche aus dem Osten, das ist mir nicht egal. Nicht egal in dem Sinne, viele sagen, ich sage es auch offen, erste Wochen im Bundestag, einer der anderen kam auf mich zu. Ja, Herr Zerlik, Sie sprechen sehr viel über Deutsche aus Russland, Vertrieben und so weiter. Sag ich, wieso? Ja, vielleicht ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr, vielleicht andere Richtung. Sag ich, nein, und da mehr und hier mehr. Warum soll ich verleugnen das Wort Vertriebene? Warum soll ich verleugnen Russlanddeutsche oder andere Landsmannschaft? Sag ich, das sind diejenigen, die zur Geschichte gehören und die Geschichte, wie sie nicht war, grausam, sollte man weitergeben und sage ich, unsere Aufgabe, auch Ihnen vielleicht zu erzählen, dass Sie vielleicht nicht wissen und dass Sie weiter auch tragen, sage ich, die Geschichte gehört nicht irgendwie in dem Schlesier, Russlanddeutsche oder weiß nicht was, sage ich, die Geschichte gehört Deutschen, der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen sollte man die Geschichte nicht vergessen und unsere jungen Menschen warnen, dass sowas nicht mehr passiert, dass solche Vertreibungen nicht stattfinden. Und da sage ich, werde ich nicht ruhig und ich werde sagen und mehr noch euch geben und aufklären, wenn einer der anderen von Mitgliedern des Deutschen Bundestages vielleicht nicht weiß und nicht kennt. Und deswegen ist es auch für mich sehr wichtig, dass auch junge Generationen sich anschließen an die Verbände. Es wurde auch mir gesagt, ach, jetzt der Bund der Vertriebenen, die ältere Generation stirbt aus und irgendwie zerbricht das Ganze. Warum soll es? Warum soll es? Und ich schaue gerade auf Herr Krüger, andere, warum soll es zerbrechen? Wir müssen und sollen anpacken und das die geschichtliche Vorgehensweise, was geschah mit vielen Vertriebenen, auch weitertragen, um dass die auch junge Generation es weiß. Leider, wir wissen auch in Nordrhein-Westfalen, dass wir versuchten, alle Aspekte auch mal in das Geschichtsbuch einzubringen. Es gab viele, viele Gespräche, viele Unverständlichkeiten Und Herr Dr. Neugebauer, wie Sie erwähnten ihn auch, hat sich auch damals bemüht, dass das, was kommt, dass mir was passiert, dass die Kinder in den Schulen auch was an Hand haben. Aber leider ist es noch ein bisschen zu wenig. Und da sollte man auch als Bundesvertriebene im Lande noch einmal Gespräche führen, weiter das verfolgen und verlangen, dass die Bundesregierung oder zuständiges Ministerium das auch tut und macht.
Im Jahr 2009 konnte Münster den ersten Stiftungstag Münster-Westfalen begehen. Unter dem Motto Stiften – ein Plus für alle bot der Stiftungstag Einblicke in die gemeinnützige Arbeit unterschiedlicher Stiftungen in Münster und der Region. Der vorherrschende Gedanke bei einer Stiftung ist doch der des Geldes, oder, Herr Regierungspräsident?
Also von einer gewissen Geldsumme muss man sich trennen, wenn man eine Stiftung gründen will. Aber Sie werden, wenn Sie sich erkundigen, feststellen, die Mindesthöhe ist gar nicht so hoch, wie man vielleicht denkt. Und man muss natürlich einbringen Ideen und Idealismus und Arbeitszeit. Das ist klar. Das gehört auch dazu, aber für geringere Geldbeutel kann man in jeder Höhe zustiften oder, dazu besteht gleich hier Gelegenheit, ein bisschen was spenden. Dann hat man auch das Gefühl, was Gutes getan zu haben. Eine Stiftung besteht wenn sie gut und klug geführt wird, für Jahrhunderte. Kann ich gleich noch was zu sagen. Und wenn eine Sache so lange bestehen soll, dann muss man natürlich ein paar Paragraphen bei der Gründung beachten. Das ist aber längst nicht so kompliziert, keine Angst. Wir sehen uns als Servicebehörde und meine Kollegen und Kolleginnen machen es so, wenn jemand sagt, ich habe das vor, dann darf das keinesfalls an bürokratischen Hemmnissen scheitern. Dann sieht das so aus, dass man sagt, wir sprechen mal drüber, wir haben sich das vorgestellt. Und man ist sehr schnell soweit, dass die Bürokratie erledigt ist. Also zur Stiftung wollte ich noch sagen, bedeutet, dass man sagt, da ist eine Stiftung, die macht es gut. Besser könnte ich es auch nicht machen und ich habe hier Geld, ich gebe es einfach dazu, zum Stiftungsvermögen. Und das kann man in jeder Höhe machen. Hochwillkommen. Oder man kann auch ganz einfach was spenden.
Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke führte weiter aus: In unserem Regierungsbezirk gibt es derzeit rund 550 Stiftungen. Wir erhoffen uns von dieser Veranstaltung, dass Stifter Nachahmer finden. Neben Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Workshops gab es einen öffentlichen Markt der Stiftungen im Foyer der Bezirksregierung, wo man diverse Stiftungen kennenlernen konnte.
Hohe Tannen weisen die Sterne, wo der Strom fließt so still durch die Nacht, liegt das Lager in weiter, weiter Ferne. Hohe Tannen, sie halten die Wahrheit. Das Lager in weiter, weiter Ferne. Hohe Tannen, sie halten die Wacht. Komm zu uns an das flackernde Feuer, wo die Träume der Jugend zuhause. Noch erklingen der Heimat alte Lieder, so wie einst in den Abend hinaus. Noch erklingen der Heimat alte Lieder, so wie einst in den Abend hinaus. Hohe Tannen weisen die Sterne, wo der Strom fließt so still durch das Tal. Wiesen einst uns den Weg in die Ferne, grüßen uns nun zum allerletzten Mal. Wiesen einst uns den Weg in die Ferne, grüßen uns nun zum allerletzten Mal.
Auf dem Stiftungstag konnte man unter anderem Auf dem Stiftungstag konnte man unter anderem auch einen Stand mit vielfältigem Material der Grafschaft Glatz Schlesien antreffen. Ein Initiativkreis von Heimatvertriebenen aus der Grafschaft Glatz plant im Zusammenwirken mit dem Heimat- und Verkehrsverein Lette e.V. in einem Teil des denkmalgeschützten Barackenlagers Lette eine Gedenk- und Erinnerungsstätte mit Lernort einzurichten. Aus diesem Anlass hat die Grafschaft Glatz eine Stiftung gegründet, die hier von Harald Dierich vorgestellt wurde.
Ja, dank der Unterstützung der Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien konnten wir für unser Projekt Denkmal Barackenlager Lette eine Historikerin, eine Westfälin, Frau Ingeborg Höting, MA, gewinnen, die uns zu diesem Projekt, damit wir erstmal Fuß fassen konnten, eine Dokumentation, eine wissenschaftliche Ausarbeitung geliefert haben. Seitdem haben wir bei den Behörden mehr Gehör und mehr Fuß fassen können. Wichtig ist es, dass es einmal von den Behörden, aber auch von den Menschen getragen wird. Sowohl von den Einheimischen, die damals allein im Kreis Großfeld über 10.000 Schlesier aufnehmen mussten, und die Betroffenen, soweit sie zu den sogenannten Flüchtlingen, es waren die Ostvertriebene, zählten, wurden dort nach einer Registrierung aufgenommen und blieben dort bis 1960 als alte, Gebrechen, sieche Menschen. Und wir möchten in einer dieser Baracken einen außerschulischen Lernort errichten, damit dort auch der späteren Generation etwas erfahrbar gemacht wird über das, was sich damals nicht nur im Kreis Großfeld, sondern im gesamten Münsterland ereignet hat. Wir können dort, sobald wir Eigentümer dieses Geländes, dieser Baracke sind, Exponate, das heißt also zum Beispiel Flüchtlingsmeldescheine, Einweisungsbefehle, aber auch Erlebnisberichte aller Art sammeln. Natürlich auch wertvolle Erinnerungsstätte wie Rosenkränze sind uns schon angeboten, oder Gebet- und Gesangbücher dort unterbringen. Wir stehen in Zusammenarbeit, wir, das heißt also der Trägerverein, der sich gegründet hat, mit dem Heimatverein, mit dem Westfälischen Heimatverein in Lette. Von dort werden wir von Anfang an tatkräftig unterstützt, besonders von dem Vorsitzenden, Herrn Gerold Wilken aus Lette. Aber auch der Landrat Püning und Bürgermeister Oehmann Coesfeld sind uns gut inzwischen. Sie helfen uns, so gut es geht. Wir haben Anhörungen und Informationsveranstaltungen sowohl im Kreishaus als auch im Rathaus der Stadt Coesfeld durchführen können. Wir hoffen auf weiteres Interesse und Unterstützung. Wir leben von den Stiftungen und natürlich von den privaten Geldgebern. Und deswegen nochmal Dank der Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien mit Sitz in Lüdenscheid. Vorsitzender ist Peter Großbitsch, der auch heute hier zugegen ist, mit Matthias Pieper aus Lippstadt. Sie sehen, wir sind also weit verbunden, weit verstreut, so wie es den Schlesiern damals ergangen ist. Die wenigsten konnten vor Ort bleiben und sind in andere Regionen, die mehr Arbeitsplätze boten, hingegangen. Nochmals alles Gute für alle Zuhörer und kommen Sie mal nach Lette. Wir machen gerne dort eine Führung für Sie. Danke.
Im Anschluss an unser Gespräch mit Harald Dierich konnten wir auch noch den Vorsitzenden der Stiftung, Peter Großpiel, sprechen.
Herr Großpitsch, Sie sind Stifter der Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien.
Ich bin Gründungsstifter.
So, und Sie sind heute auf dem Stiftungstag in Münster. Was ist Ihr Anliegen?
Das Anliegen geht ganz fantastisch und zusammengefasst aus der Beschriftung des Rollos hervor. Ganz einfach. Wir wollen das bisschen Kultur, was wir durch die Vertreibung haben, retten können. Die Exponate, die mit Herzblut mitgebracht worden sind, oder was hier im Einzelnen wieder erarbeitet worden ist, retten, bewahren in einem Zentralarchiv, in einer Bibliothek, in einem kleinen Museum.
Sie haben dieses Museum schon. Wo ist das?
Nein, alles ist im Aufbau. Die Stiftung wurde ja erst vor 3 Jahren gegründet, kann somit nur im Aufbruch sein. Wir brauchen Geld, wir müssen Geld sammeln. Das ist jetzt vordringlich. Geld und Exponate sammeln.
Ja.
Das steht im Vordergrund.
Wo kann man das hinschicken? Wo ist das Haus Ihrer Stiftung?
Das Haus ist in Lüdenscheid, nennt sich sogar Haus Glatzer Bergland, in der Friedenstraße 3 in Lüdenscheid.
Ja, und jetzt noch Ihre Kontonummer.
Hier nun die Kontonummer. Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien, Sparkasse Lüdenscheid, Bankleitzahl 4585 0005, Kontonummer 356923. Ich wiederhole: Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien, Sparkasse Lüdenscheid, Bankleitzahl 4585, 3 mal die 0, 5. Kontonummer 356923. 2, 3.
Alright. Okay. Lass die Fahne auf dem Dach. Lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Oh yeah, Schwarz und Gold ist unser Land. Keiner kann uns das mehr nehmen. Wir leben plötzlich wie im Fieber. Ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Oh yeah, der Himmel so blau wie an der Côte d'Azur. Wir gaben uns den Fußballurlaub daheim in unserem Garten mit Fernsehen vor der Tür. Plötzlich ist da ein Gefühl zart und warm in mir erwacht. Das haben Klinsy und der Franz und die Golden Football Boys, das Wunder haben die vollbracht. Yeah. Lass die Fahne auf dem Dach. Lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Da geht ein Staunen um die Welt. What's going on in Germany? Wir sind Weltmeister der Herzen, keiner kann uns das verscherzen. Davor geh ich in die Knie. Die ganze Welt bei uns zu Gast und alle sind total perplex. Alte Zöpfe abgeschnitten, nix mehr da mit alten Sitten. Sommer 2006. Oh yeah. Lass die Fahne auf dem Dach. Aha, aha. Lass die Party weitergehen. Lass das, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Guitar, play that song. Das laut und sieh den Hut. Deutschland, Ost und West, du tust so gut. Lass die Fahne auf dem Dach. Lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Schwarz-Rot-Gold ist unser Land. Yeah. Keiner kann uns das mehr nehmen. Wir leben plötzlich wie im Fieber. Ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Wir leben plötzlich wie im Fieber. Ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Lass die Fahne auf dem Dach, oh yeah.
Im Programm des Stiftungstages stand weiterhin die Eröffnung des Stiftungstages im Festsaal des Rathauses durch den Sozialdezernenten Thomas Pahl. Wo wir vorhin schon mal von Geld sprachen, das man auf jeden Fall in eine Stiftung einbringen müsste, konnte Thomas Pahl zu diesem Thema eine nette Geschichte beitragen. Hören wir uns die Geschichte einmal an.
Eine Unbekannte klingelt an ihrer Haustür und fragt, wie es ihnen geht. Als Dank für die Auskunft reicht sie ihnen einen Umschlag mit 50 Euro. Mit dem Geld können sie sich kaufen, was sie wollen. Sie müssen es nur bis Sonnenuntergang ausgeben. Danach besucht die merkwürdige Fremde ihren Nachbarn. Auch er soll sagen, wie er sich fühlt und erhält dafür 50 Euro. Unter der Bedingung, dass er sie verschenkt. Er kann sie für einen guten Zweck spenden, einem Bettler geben oder einem Kind ein Spielzeug kaufen. Hauptsache, er ist das Geld bis zum Abend los. Abends ruft die Unbekannte sie an und möchte wissen, was sie sich Schönes gekauft haben und wie es ihnen geht. Dieselbe Frage muss auch ihr Nachbar. Wer ist mit seinem Geld nun glücklicher geworden? Fragt man die Beschenkten zu Beginn, ob sie es glücklicher machen würde, 50 Euro für sich auszugeben oder sie anderen zu spendieren, so möchten sich die meisten lieber selbst einen Wunsch erfüllen. Am Ende des Tages stellt sich die Sache aber anders. Ganz gleich, was die Leute zuvor geantwortet haben, immer waren diejenigen in besserer Stimmung, die mit dem Geld anderen Menschen eine Freude bereiten. Diese Geschichte ist kein Märchen, sondern ein Experiment der kanadischen Psychologin Elizabeth Dunn. Sie hat auch Frauen und Männer befragt, die unerwartet einen Gehaltsbonus von mehreren tausend Dollar bekamen. Und auch hier stellte sich heraus, wer einen Großteil des Geldes verschenkte, fühlte sich besser. Daraus lässt sich ja einiges lernen. Zum einen zeigt die Versuche, wie falsch die meisten von uns ihre Bedürfnisse einschätzen. Zurück zum Experiment der Glücksfee. Hier hielt die Hochstimmung nach der kleinen Selbstverwöhnung nicht einmal ein paar Stunden an. Noch interessanter ist jedoch der zweite Schluss, der sich aus Dunns Versuch und vielen anderen Studien ziehen lässt. Wer freiwillig etwas für andere tut, verschafft sich gute Gefühle. Nicht nur für einen Moment, sondern auf Dauer. Hirnforscher konnten beweisen, dass eine gute Tat in unserem Körper dieselben Synapsen anspringen lässt, die auch beim Genuss einer Tafel Schokolade oder beim Sex Lustgefühle bereiten. Doch während diese Freuden schnell vorübergehen, steigert der Einsatz für andere langfristig messbar die Lebenszufriedenheit. Selbstlose Menschen leiden weniger unter Depressionen, sind generell gesünder und leben deutlich länger.
So viel also zum Thema Stiften. Und damit Sie uns jetzt nicht stiften gehen, will Herbert Kober uns noch einen Straßennamen vorstellen.
Seit Jahren berichten wir in unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster. Heute haben wir einen ganz besonderen aktuellen Anlass, uns einer herausragenden Persönlichkeit zuzuwenden, die als Namensgeber für eine münstersche Straße sowohl für die Stadt Münster als auch für das historische Ostdeutschland von Bedeutung ist. Es handelt sich um den Nobelpreisträger, den Mediziner und Chemiker, den ordentlichen Professor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, den Dr. Med und Dr. Phil H.C. Gerhard Domag. An ihn erinnert die Universität aus Anlass zweier Gedenktage. Vor 75 Jahren, 1939, erhielt Professor Dr. Domag den Nobelpreis für Medizin. Vor 50 Jahren, am 24. April 1964, starb der große Gelehrte. Das ist für die Universität Münster und auch für unsere Sendereihe ein Anlass, seiner in besonderer Weise zu gedenken. Doch zuerst zu der nach dem Mediziner benannten Straße. Die Domagstraße erhielt 1965 ihren Namen und hat die Postleitzahl 48149. Sie durchzieht die Einrichtungen der Medizinischen Fakultät der Universität Münster. Am Junge-Blut-Platz zweigt sie von der Ringstraße ab, führt parallel zum Ring in nördliche Richtung und stößt an der Wilhelm-Klemm-Straße gegenüber dem Uni-Heizkraftwerk wieder auf den Orleansring. Wer in diesen Tagen über die Domagstraße geht, bleibt erstaunt stehen. Mit 14 großflächigen Tafeln erinnert die Universität aus Anlass der beiden Gedenktage an ihren Angehörigen, an den berühmten Nobelpreisträger Domag. Wer war nun dieser Gerhard Johannes Paul Domag? Am 30. Oktober 1895 wurde Domag in Lagow, Ostbrandenburg, geboren. Ein Ort, der nach 1945 von Polen annektiert wurde. Sein Abitur legte er im schlesischen Liegnitz ab. Nach seinem ersten Medizinsemester in Kiel meldete er sich mit jugendlicher vaterländischer Begeisterung mit Liegnitzer Freunden als Kriegsfreiwilliger zu einem schlesischen Grenadierregiment. In diesem Zusammenhang wirft eine kleine Anekdote ein Licht auf sein musisches Interesse. Domag wollte seine Laute, sein Musikinstrument, zu den Grenadieren mitnehmen, verboten. Da schraubte er den Hals des Instruments ab und nahm so wenigstens ein Stück seiner Musik mit an die Front. Doch schon bald, auf den Schlachtfeldern vor Verdun und später an der Ostfront, verflog seine anfängliche Begeisterung. Er lernte die ganze Grausamkeit des Krieges kennen, den er später als Zerstörungswahnsinn der Völker bezeichnete. In Russland wurde Domag verwundet. Nach Ausheilung seiner Verwundung wurde er Sanitäter und entdeckte seine Berufung, den Menschen zu helfen. Zitat: Diese furchtbaren Eindrücke haben mich mein ganzes Leben lang verfolgt und auf Wege sinnen lassen, wie man den fürchterlichen Feinden der Menschen, den Bakterien, wirksam begegnen könnte. Ich habe mir geschworen, falls ich noch einmal lebend in die Heimat komme, zu arbeiten, um einen kleinen Beitrag zu diesem Problem zu liefern. Zitat Ende. 1921 beendete Gerhard Domag sein Medizinstudium in Kiel mit sehr guten Noten im Staatsexamen und in der Promotion, in der er sich bereits mit chemischer Forschung, und zwar den Kreatininausscheidungen, befasste. In Greifswald begann er mit der Forschung zu Infektionskrankheiten. 1925 kam er nach Münster, wo er seine Forschungen in Zusammenarbeit mit den Bayerwerken in Wuppertal fortsetzte. Er entwickelte Tuberculostatika und entdeckte schließlich 1935 die antibakterielle Wirkung der Sulfonamide. Als Wegbereiter und Mitbegründer der Chemotherapie bakterieller Infektionen erhielt Professor Dr. Gerhard Domag 1939 den Nobelpreis, den er aber auf Anordnung Adolf Hitlers nicht annehmen durfte. Der Preis konnte ihm erst 1947 ausgehändigt werden. Als ordentlicher Professor arbeitete und forschte Domag, unterbrochen durch zahlreiche auswärtige Tätigkeiten und Reisen, bis zu seinem Tode vor allem in Münster und in Wuppertal. Zahlreiche Ehrungen, Würdigungen und Preise hat der herausragende Gelehrte in seinem Leben erhalten. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus, von Japan bis Südamerika, Italien, Ungarn, Schottland und in anderen Ländern war Domag geachtet und berühmt. Der Nobelpreisträger und emeritierte ordentliche Professor der Universität Münster, Dr. Med und Dr. Philhard C., starb vor 50 Jahren am 24. April 1964. Münster, aber auch seine Landsleute aus Ostbrandenburg können auf ihren Landsmann stolz sein. Und daher ist das ehrende Gedenken, sind die Tafeln an der Domagstraße in Münster gerechtfertigt und auch sehens- und lesenswert. Also, liebe Zuhörer, hingehen und lesen, was über unseren großen Gelehrten dort steht. Und Münster steht mit seinem Straßennamen nicht allein da. Auch in vielen anderen Städten gibt es Domagstraßen. So in Berlin, München, Bonn, Frankfurt, Köln, Wuppertal und auch in seinem Sterbeort Königsfeld im Schwarzwald. Professor Dr. Gerhard Domags Grab aber befindet sich hier in Münster auf dem Waldfriedhof Lauheide.
Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Dieses alte Bild aus der Kinderzeit zeigt alle Brüder vom Stamm der Gerechtigkeit. Wir waren bunt bemalt und mit wildem Schrei stand jeder stolze Krieger den Schwachen bei. Unser Ehrenwort war heilig, nur ein Bleichgesicht betrog. Und es waren gute Jahre, bis der Erste sich belog. Wo sind all die Indianer hin? Wann Ziel den Sinn, so wie Chingachgook für das Gute stehen, als letzter Mohikaner unter Geiern nach dem rechten Sehen. Der kleine Büffel spielt heute Boss, er zog mit Papis Firma das Große los. Die Natter sortiert die Post und in seiner Freizeit sagt er meistens Prost. Und die Friedenspfeife baumelt überm Videogerät. Wie viele Träume dürfen platzen, ohne dass man sich verrät? Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den vom Stamme der Shoshone?
dürfen platzen, ohne dass man sich verrät. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? So wie Chingachgook für das Gute stehen. Als letzter Mohikaner unter Geiern nach dem rechten See.
Falls Sie demnächst eine Geschenkidee brauchen, am Sonntag, dem 27. April, war die Schriftstellerin Monika Taubitz in Münster und las aus ihrem neuesten Roman, der unter anderem in Münster spielt. Monika Taubitz wurde 1937 in Breslau geboren. Nach der Vertreibung 1946 lebte sie zunächst in Nordenham. 1951 siedelte sie ins Allgäu und lebt heute in Meersburg am Bodensee. Sie schreibt Gedichte und Prosa, erhielt viele Preise. Der neueste wurde ihr beim letzten Neujahrsempfang der Stadt Meersburg verliehen, nämlich das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihre Verdienste. Sie habe mit ihrem Werk zur Verständigung von Deutschen und Polen beigetragen. Hören wir eine Kostprobe aus ihrem neuesten Roman Almuts Briefe.
Und jetzt kommen wir eben, sie in einer unguten Lage, erinnert sich, dass sie ihre Mutter in Münster aufsuchen sollte. Sie denkt, dass sie ihr geschrieben hat, aber sie hat den Brief dann nicht für gut gefunden und ihn wieder weggeworfen, aber im Moment denkt sie nicht daran, dass die Mutter gar nicht eigentlich genau weiß, dass sie kommt. Im Zug nach Münster versucht der Almut, ihre Gedanken zu ordnen, sich passende Worte zurechtzulegen und gegen Mutters Vorwürfe zu wappnen. Sie nahm sich vor, ruhig zu bleiben, ihr eigenes heftiges Temperament zu zügeln, das sowieso in letzter Zeit viel gedämpfter war, weil es ihr nicht gut ging. Sie fühlte sich elend und erschöpft, aber langsam beruhigte sie sich ein wenig. Je weiter sie nach Norden kamen, desto dichter ballten sich die Wolken zusammen. Ein örtliches Gewitter tobte inzwischen mit kräftigen Donnerschlägen über ihnen, die trotz der Geräusche, die der fahrende Zug verursachte, für Almut beängstigend waren. Doch nach kurzer Zeit hatten sie die Unwetterfront zurückgelassen. Am westlichen Himmel zeigten die Wolken goldene Ränder, das Bedrohliche schwand, dann drängte sich die Sonne hervor und tauchte die Weiden in ein intensives Grün, während die letzten glitzernden Regentropfen vom Fahrtwind in schräge Bahnen getrieben an den Fensterscheiben herunterliefen. In der Ferne erschien ein Regenbogen, zart und durchsichtig zunächst, dann stärker und farbkräftiger wirkend, und bald darauf wieder verblassend. Almut deutete ihn als ein gutes Zeichen, denn die Erzählungen des Vaters von ihrer Geburt fielen ihr ein. Sie schöpfte die Hoffnung, dass die Begegnung mit ihrer Mutter glimpflich ablaufen könnte und sie bei ihr Aufnahme und Verständnis finden könnte. In Münster nahm sie ein Taxi, klingelte an der Haustür, es wurde sofort geöffnet. Von oben rief eine bekannte Stimme ihren Namen. Sie kam heim. Freude flackerte auf. Almut schleppte, etwas kurzatmig geworden, langsam den Koffer hinauf, musste ihn auf jedem Treppenabsatz abstellen und ein paar Mal tief Luft holen, bevor es weiterging. Unterdessen redete Mutter, die oben auf sie wartete, unablässig mit ihr. Die einzelnen Worte vermochte sie nicht zu unterscheiden, doch Mutters Stimme klang erfreut und sprudelte über sie hin. So war sie wohl doch willkommen, Aber die letzte Hürde galt es jetzt gleich noch zu nehmen. Mit dem Koffer in der einen Hand, mit der anderen ihre Tasche vor den gewölbten Bauch haltend, schaffte sie die letzten Stufen. Mutter zog sie sogleich in die Wohnung, begrüßte sie, nahm ihr die Tasche ab. Entsetzt starrte sie auf ihre Tochter und ihr Gesicht verfinsterte sich. Almut beschrieb mir die folgende Szene. So saß ich auf meinem Koffer im Flur. Meine Mutter schrie: Mein Gott, warum musste das passieren? Warum kommst du zu mir? Denk an die Leute, denk an die Nachbarn. Ich litt schrecklich und betete wieder, es zu verlieren. Notgedrungen musste die Mutter ihre Tochter aufnehmen. Wahrscheinlich mäßigte sie sich im Ton, als sie merkte, wie schlecht es Almut ging. Doch sie tröstend in die Arme zu schließen, gelang ihr selbst jetzt nicht. Gewiss sorgte sie für das Äußere, kochte, wusch und bügelte die Wäsche und tat ihre Pflicht, wie seit jeher und wie sie es als Christenmensch auch unter schwierigeren Umständen zu tun gewohnt war. Die Mutter hatte sich bisher vergebens danach gesehnt, ein Enkelkind zu bekommen, das in ihrer Nähe leben sollte. Elke scherte sich kein Deut um diesen Wunsch, auch bei Fritz stellte sich noch keines ein und bei ihrem lieben Dieter würde es wohl auch noch eine Weile dauern.
So, und damit haben wir den Schluss unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, für heute erreicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir, Lukas Wünnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Wir können uns wiederhören, wie immer, an jedem ersten Sonntag im Monat. Das ist der 1. Juni um 19 Uhr. Bis dahin also bleiben Sie gesund oder werden Sie es, wie ich hoffentlich auch. Alles Gute und tschüss.
Der Zug bleibt stehen, ich bin da, alles ist noch, wie es war. Und am Bahnsteig seh ich Mama und auch Papa. Und auch du, du hast es gleich erfahren, dass ich komm, nach all den Jahren bist du da. Oh, green, green grass of home. Ja, sie alle kommen mich zu sehen. Ich könnt vor lauter Glück vergehen. Ich bin daheim. Oh, green, green grass of home. Das alte Haus steht noch da, wo ich einst zu Hause war. Und auch der Eichenbaum, auf dem wir als Kinder spielten. Wenn ich mit dir geh, die alten Wege, meinen Arm dann um dich lege, bin ich daheim, oh green, green grass of home. Dann erwachte ich und schaute mich um, sah vier graue Wände um mich herum. Und da wurde mir klar, ich hab das alles, alles nur geträumt. Doch jeder weiß, der Weg ist mal zu Ende. Einer reicht dir dann die Hände zum letzten Mal. Oh green, green grass of home. Ja, sie alle werden bei mir sein, an jenem Platz im Eichenhain, im grünen, grünen Gras, bei mir zu Hause.